Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Matthias Frieber, Mikrofon. Schönen guten Abend. Fußballfrei. Nein, nicht ganz fußballfrei. Ganz am Ende dieser Sendung nähern wir uns dem spanischen Supercup in Saudi-Arabien, aber auf satirische Weise. Ansonsten ist das hier eine versprochen fußballfreie Ausgabe von Sport am Sonntag. Der USA-Iran-Konflikt bestimmt gerade die Weltpolitik und damit auch die Nachrichten auf dem ganzen Globus. Wie der Iran auch über Fußball versucht, Politik zu machen, davon berichten wir gleich in dieser Sendung. Mit Olympiasieger Toni Innauer reden wir über das Skispringen auf der kleinen Schanze. Und natürlich ist die Handball-EM ein wichtiges Thema. Das Spiel der deutschen Mannschaft gestern gegen Spanien besprechen wir mit Holger Glandorf, einem der Weltmeister von 2007. Mit 26:33 fiel die Niederlage gegen Spanien gestern deutlicher aus als befürchtet für die deutschen Handballmänner bei der WM. Morgen das entscheidende Vorrundenspiel gegen Lettland. ARD-Reporter Daniel Neuhaus in Trondheim. Wie geht man heute mit dieser Niederlage gestern um?
Ja, irgendwie sehr effizient. Das beneide ich ja immer bei Handballern. Wenn die in diesem Turniermodus sind, in dem sie alle zwei Tage spielen müssen, dann haben sie gar keine Zeit zum großen Nachgrübeln. Sie müssen nach vorne gucken und das kam so ein bisschen raus heute. Wir haben die Spieler gesprochen im Rahmen der Pressekonferenz. Gestern Abend gab es die Analyse. Für den Trainer war es noch ein bisschen schmerzhafter. Der hat sich nämlich das Spanien-Spiel nochmal in voller Länge angeguckt, um die Fehler zu analysieren. Und jetzt gilt die volle Aufmerksamkeit dem nächsten Spiel gegen Lettland.
Wie geht man das jetzt an gegen Lettland? Favorit ist die Mannschaft auf dem Papier ja auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also nur nochmal, um das einzuordnen. Die Deutschen haben die Niederlande am Anfang mit 11 Toren geschlagen. Die Niederlande haben gestern die Letten geschlagen. Also alles andere als ein Sieg wäre wirklich eine riesige Überraschung. Und deshalb ist das Spiel ein guter Zeitpunkt oder kommt zu einem guten Zeitpunkt, um wieder Selbstvertrauen zu tanken. Die deutsche Mannschaft will ja nach Wien und dafür muss sie sich eben steigern. Und das kann sie gegen die Letten. Das erwartet zumindest, hören wir mal rein, der Bundestrainer.
Wir haben unsere Ziele. Wir wollen nach Wien. Und natürlich ist jeder in der Eigenverantwortung, alles in das Spiel und in dieses Team zu investieren. Aber wir müssen auch irgendwo realistisch bleiben. Im Moment gegen ein Spitzenteam von der Qualität reicht es noch nicht in dem Maße. Da muss schon vieles passen. Nur wenn wir uns, und das werden wir uns, von Spiel zu Spiel entwickeln in die Hauptrunde rein, dann kann es vielleicht anders aussehen.
Also das kann auch nur Christian Prokop auf der einen Seite die Spieler in die Pflicht nehmen und sie pushen, auf der anderen Seite aber ihnen auch das Vertrauen geben und an die Weiterentwicklung glauben, die es dann ja im Laufe dieses Turniers noch geben kann.
Man redet ja jetzt von Wien, also von der Hauptrunde, der nächsten Runde im Turnier. Was bedeutet diese Niederlage von gestern für die grundsätzliche Ausgangsposition? Also ein Sieg vorausgesetzt und die Qualifikation für die Hauptrunde.
Falls sich Deutschland und Spanien qualifizieren für die Hauptrunde, heißt das, dass sich die deutsche Mannschaft keinen Ausrutscher mehr erlauben darf. Es gibt 4 Hauptrundenspiele, 3 davon gegen auf dem Papier wahrscheinlich eher machbare Gegner. Es geht dann auch noch gegen Kroatien. Das ist vielleicht ein Team, was nicht ganz so stark ist wie Spanien, aber ebenfalls zu den Großen im Handball gehört. Dann muss Deutschland bereit sein für so einen Gegner, das meinte der Bundestrainer auch. Und dann muss dieser Gegner besiegt werden, denn unter dem Strich einfach gemacht, 4 Spiele in der Hauptrunde und 4 Siege müssen her, dann kann es mit dem Halbfinale klappen.
Soweit Daniel Neuhaus in Trondheim. Einer, der genau weiß, was in einer Mannschaft in so einer Situation vorgeht, ist Holger Glandorf. Weltmeister von 2007, auch mit 39, spielt er immer noch Bundesliga in Flensburg. Vor dieser Sendung habe ich mit ihm telefoniert und ihn gefragt, wie man mit dieser Niederlage jetzt umgeht.
Ja, einmal ist es ja wichtig, dass alle verstehen, dass man direkt wieder die Möglichkeit hat, das besser zu machen und dass auch nichts verloren ist. Vielleicht war es auch wichtig, jetzt nochmal so einen, ja, wie man schon sagt, so einen Schuss vom Bug zu bekommen und zu sehen, okay, die waren wirklich viel besser, wir müssen vieles besser machen und uns verbessern, aber ich glaube, das wird der Trainer und auch die erfahrenen Spieler ansprechen und dann werden wir morgen eine andere deutsche Mannschaft sehen.
Die Analyse gestern auch vom Trainer hieß ja geringe Durchschlagskraft. Wie lautet Ihre Analyse des Spiels gestern?
Ja, man hat gesehen, ich glaube, am Anfang haben wir gleich viele gute Chancen liegen gelassen, hätten wir die vielleicht reingemacht, hätte wir das Spiel vielleicht auch insgesamt anders verlaufen, aber die Spanier haben es auch sehr, sehr clever gemacht. Wir haben unsere Abwehr bis 10, 15 Minuten in der ersten Halbzeit sehr gut bespielt, immer gute Möglichkeiten gefunden und wir haben nicht die nötige Aggressivität sowohl in der Abwehr als auch im Angriff beim Torwurf gefunden und das zeigt sich dann auch dann in dem Ergebnis wieder, ne?
Jetzt gab es diese deutliche Niederlage. Was passiert da jetzt in den Köpfen der Spieler, wenn man doch so deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommt? Und vor allem, was heißt das für die Vorbereitung auf Lettland, die ja klare Außenseiter sind?
Ja, ich hoffe, dass es in Köpfen nicht viel passiert. Also erst Rechthaltung. Es war nur ein Spiel. Wir haben 2007 auch ein Spiel verloren in der Vorrunde und sind Weltmeister geworden. Also da darf man sich jetzt auch nicht beeinflussen lassen, an den Fehlern arbeiten. Und Lettland, das größte Risiko wäre sicherlich, die Mannschaft zu unterschätzen. Sondern sich wirklich fokussieren auf deren Stärken und wenn man auch auf sich schaut und unsere Stärken nutzt, sind wir klarer Favorit und gewinnen das Spiel.
Das Ziel heißt ja auch erstmal Hauptrunde, also die Reise nach Wien von Trondheim. Das ist dieses neue EM-Format. 8 Mannschaften sind mehr dabei. Die EM findet zum ersten Mal in 3 Ländern statt. Ist das jetzt schon aus Ihrer Perspektive auch an der Grenze zur Übertreibung?
Ja, ist halt schwierig. Ich weiß gar nicht, wie die Konstellation so zusammengekommen ist. Also ich meine, Norwegen, Schweden, das macht ja noch Sinn, aber Österreich dazu, das weiß ich gar nicht so genau. Und ja, natürlich ist das mit den Reisestrapazen nicht einfach. Ja, da könnte man nur froh sein, dass sie wirklich zwischen Tagen und Tag frei haben. Also früher waren wir teilweise mit drei Spiele in 3 Tagen gehabt und dann erst den ersten freien Tag. Also da hat sich schon was getan. Aber sicherlich kann man einiges besser machen, vor allem wenn man sieht, was für Reisestrapazen dabei sind.
Belastung ist ja sowieso immer ein großes Thema im Handball, auch für die Spieler. Jetzt sind es aber durch das neue Format, auch dass 8 Teams mehr dabei sind, noch mal viel mehr Spiele bei so einer EM geworden. Denkt man da bei den Verantwortlichen gar nicht mehr an das, was die Spieler eigentlich brauchen?
Ja, ich glaube doch schon. Aber das Problem ist, man will natürlich auch den anderen europäischen Ländern gerecht werden, die vielleicht auch mal ein größeres Turnier spielen wollen. Und ja, es ist schwer zu sagen. Man muss ja auch die Waage halten. Wichtig ist, dass immer die Regenerationspausen, wie ich gerade schon sagte, da sind, dass man wenigstens einen Tag Pause hat. Aber man wird sicherlich nie auf einen Nenner kommen. Also es ist immer irgendwie jemand, das was zu kritisieren. Und von daher wichtig ist, dass man, glaube ich, dann wirklich die Ruhephasen einhält und dem Spiel auch ein bisschen Luft gibt. Ja, das ist halt schwer zu sagen und auch schwer zu machen, auch vor den Verantwortlichen.
Sie kennen ja sozusagen beide Seiten, sind noch Spieler, haben aber auch das Studium European Handball Manager abgeschlossen. Schlagen da vielleicht auch 2 Herzen bei Ihnen in der Brust? Was überwiegt am Ende, die Vorteile der Entwicklung des Handballs oder eben doch, dass die Belastung bei den Spielern vielleicht groß ist?
Ja, zurzeit sind wir ja noch Spieler und da muss ich auch sagen, natürlich ist ja die Belastung sehr, sehr hoch. Das ist ja keine Frage. Vielleicht kommt das später, wenn ich auf der anderen Seite sitze als Funktionär, sehe ich das vielleicht anders. Aber man muss, wie ich schon sagte, versuchen, irgendwie die Waage zu halten, alle mit ins Boot zu nehmen, sich die Spielerseite anzuhören, aber auch die Spieler müssen auch offen dafür sein, was die Funktionäre zu sagen haben. Und da muss man versuchen, vielleicht auf einen Nenner zu kommen. Aber sicherlich sind die Topspieler jetzt an einem Limit, wo es auch nicht mehr weitergeht. Und da muss man schon sehen, ob das auch für die Attraktivität des Handballs gut ist, wenn vielleicht nachher im Finale 2 müde Mannschaften gegeneinander spielen. Also
das heißt aber, Sie können grundsätzlich schon nachvollziehen, dass dieses Bestreben danach, den Handball in mehr Ländern zu etablieren und auch zu einem Weltsport zu machen, durchaus sinnvoll ist.
Ja, natürlich, dann im Nachhinein profitieren ja auch die Spieler davon, weil irgendwie müssen ja die Gehälter auch bezahlt werden. Und dann müssen natürlich auch von Seiten der Vereine und der Funktionäre andere Märkte vielleicht erschlossen werden, wenn das hier mal zu Ende sein sollte. Und davon profitieren natürlich auch die Spieler. Aber es geht natürlich auch nur einen gewissen Rahmen, in dem so eine Sportart auch attraktiv ist. Und wenn du dann müde oder verletzte Spieler hast, oder verletzte Superstars hast, die dann nicht spielen, bringt das Ganze auch nichts. Also wie gesagt, da muss man versuchen, schon einen Kompromiss zu finden und dann wirklich das die Waage zu halten, dass beide Seiten einigermaßen zufrieden sind.
Gelingt das Ihrer Einschätzung nach jetzt gerade noch so oder gelingt das gut gerade? Wie würden Sie es sagen? Wie läuft diese Gratwanderung?
Ja, ist natürlich schwierig, wenn man jetzt in diesem Jahr 2 große Turniere hat, auch noch mit den Olympischen Spielen. Da kann man sicherlich überlegen, ob man das im Olympiajahr machen muss. Andersherum hat man jetzt wirklich, wie ich schon sagte, immer einen freien Tag eingeführt. Das war früher auch nicht so. Ja, ich glaube, beide Seiten bewegen sich gerade ein bisschen aufeinander zu. Man ist viel im Hintergrund am Tun, auch im Vereine und Spielplan, dass man wenigstens 72 Stunden auch in der Champions League und Bundesliga frei hat und nicht die zurzeit mit 48 Stunden teilweise Spiele. Aber da tut sich schon was. Das meiste kriegen wir wahrscheinlich auch gar nicht mit.
Ganz am Ende würde ich Sie gerne nochmal nach dem Handball in Deutschland fragen. Sie spielen ja auch noch für Flensburg-Handewitt, jetzt schon im 20. Jahr in der Bundesliga sind Sie aktiv. Christian Prokop, der Bundestrainer, hat letztes Jahr mal gesagt, die Bundesliga ist nicht mehr internationale Spitze und es gab auch seit einigen Jahren kein deutsches Team mehr im Final Four der Champions League. Ist die Bundesliga tatsächlich ein bisschen abgehängt im internationalen Vergleich?
Abgehängt weiß ich nicht. Sicherlich spielt da auch eine Rolle, dass wir, glaube ich, die ausgeglichenste Liga haben in ganz Europa. Das zeigt sich auch dieses Jahr in den Ergebnissen. Man kann nirgendwo hinfahren und nur mit 80% gewinnen in der Bundesliga. Und diese Härte, jeden Spieltag 100% bringen zu müssen, schlägt sich ja hinten auch raus gegen die internationalen Gegner, die vielleicht nur 1 oder 2 Top-Mannschaften in der Liga haben und ausgeruhter in die Champions-League-Spiele gehen können. Und das zeigt sich in den letzten Jahren. Sicherlich sind auch einige Topstars weggegangen, aufgrund finanzieller und auch belastungstechnischen Gründen. Aber ich glaube, von der Breite her sind wir immer noch die stärkste Liga der Welt. Das muss man einfach so sagen. Die Spiele sind sehr attraktiv und dieses Jahr ist ja auch sowohl im Meisterschaftsrennen als auch im Abstieg so spannend wie lange nicht mehr.
Letzte Frage, Herr Glandorf. Man wartet so ein bisschen auf die ganz großen Supertalente aus Deutschland. Ist das eine falsche Beobachtung?
Ja, finde ich schon. Sicherlich haben wir Potenzial, junge deutsche Rückraumspieler zu entwickeln. Aber ich glaube schon, dass wir von der Breite her auch in Deutschland sehr gut aufgestellt sind. Auch auf der Torhüterposition kommen junge Spieler nach, wie ein Christopher Rudek oder ein Till Klimke aus Wetzlar. Aber auch auf anderen Positionen, das zeigt sich auch jetzt zum Beispiel mit dem Patrick Zieger, der nominiert wurde, oder ein Timo Kastening. Also ich glaube, da ist schon noch für die Zukunft was da. Und da sollte uns nicht Angst und Bange werden.
Das heißt, Sie geben kein Comeback bei Olympia?
Nein, da habe ich schon längst aufgehört.
Holger Glandorf, einer der Weltmeister von 2007 hier bei uns im Deutschlandfunk. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Diskutiert wird im Handball auch über die Anfälligkeit für Kreuzbandrisse. Alleine drei deutsche Nationalspieler fallen aktuell mit dieser schweren Knieverletzung aus. Ein Grund, das zum Thema zu machen in unserem Sportgespräch. Da äußert sich heute unter anderem Markus Romminger, früherer Bundesliga-Torhüter und Mitbegründer der Spielergewerkschaft Goal. Er beklagt die fehlende Solidarität unter den Handballspielern.
Faktisch ist es so, die einzige Partei in dem ganzen System, Vereine, Verbände und so weiter, sind eigentlich die Spieler, die ein wirklich Interesse haben, dass sich etwas ändert. Die Spieler müssen sich aber mal einig sein und alle an einem Strang ziehen. Und das tun sie auch nicht. Drum wird es schwierig, diesen gemeinschaftlichen Willen zu vertreten. Würden die Spieler das wirklich mal in der Endkonsequenz kapieren, dass sie die Macht haben, auch so ein System mal ad absurdum zu führen, in dem halt mal nicht gespielt wird oder irgendwas gemacht wird, dann wäre da durchaus ein Druckpotenzial da, um auch Veränderungen herbeizuführen. Wie groß diese Veränderungen sind, das mag ich jetzt nicht abzuschätzen. Aber das Potenzial wäre da, aber die Solidarität ist noch nicht da.
Ein Auszug aus unserem Sportgespräch heute Abend ab 23.30 Uhr hören Sie es in voller Länge hier bei uns im Deutschlandfunk. Damit kommen wir jetzt in Sport am Sonntag zur großen Politik. Seit Monaten steht der Iran im internationalen Fokus. Zunächst wegen der landesweiten Proteste gegen das Regime. Mehrere hundert Demonstranten sollen bei der Niederschlagung ums Leben gekommen sein. Die Lage eskalierte dann weiter nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch eine US-Drohne. Welche Folgen hat das für die Alltagskultur? Besonders deutlich werden die politischen Spannungen im Iran im Fußball. Ronny Blaschke berichtet.
Die Politisierung des Fußballs begann vor fast einem Jahrhundert. Der westlich orientierte Schah wollte das fast bankrotte Persien modernisieren, auch mit einem westlichen Sportimport. Ab den 1960er Jahren, als Millionen Iraner in die Städte zogen, wurde der Fußball dann zum Massenphänomen. In diese Zeit fällt auch der erste von drei Titeln bei der Asienmeisterschaft. 1968 gewann die Nationalmannschaft vor eigenem Publikum. Auch der Schah ließ sich mit den Spielen im Fernsehen zeigen, doch einige, wie Parviz Khichilkhani, wollten sich von der Monarchie nicht vereinnahmen lassen, erzählt der iranischstämmige Filmemacher Ayad Najafi.
Damals war auch die Protokoll, jeder musste die Hand von dem Magistrat küssen. Und Parviz natürlich hat es nicht gemacht. Und das ist sofort in der Nachricht gekommen, dass der Star von der iranischen Mannschaft die Hand von der Schah nicht geküsst hat, so. Parviz Khichilkhani war ein armer Mann, hatte auch Iran verlassen, wie viele. Ja, lebt in Paris als Flüchtlinger seit der Revolution und macht intellektuelle Sachen, hat ein Magazin veröffentlicht, das ist super schön. Er ist richtig ein Held.
Spieler, die sich kritisch der Regierung gegenüber äußern, sind nicht gern gesehen. Auch der aktuelle Nationalspieler Wuria Ghafouri bekam das zu spüren. Einmal bestellte das Sportministerium Ghafouri ein. Er hatte öffentlich Stellung bezogen gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung und für Millionen Iraner, die in Armut leben. Im folgenden Heimspiel seines Vereins Esteghlal riefen Fans laut seinen Namen. Solche Proteste seien in iranischen Stadien selten, sagt der in Teheran geborene Fan Reza, der seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebt.
Die Sicherheitsmaßnahmen im Stadion sind dermaßen stark. Also ich kann mir vorstellen, dass von jeder 50. Zuschauer ein Sicherheitskraft da sitzt. Und die haben alles im Auge und wird alles dann auch sofort dann registriert. Dadurch sind die Ultras bzw. die Fans dann auch stark kontrolliert. Alles, was sie machen, muss vorher genehmigt werden. Die Leiter von diesen Fangruppen sind auch oft Leute, die von oben nominiert werden.
Besonders mächtig sind im Iran die Revolutionsgarden. Ab 2002 übernahmen Kommandeure dieser paramilitärischen Organisation auch Führungsaufgaben in Spitzenvereinen und im Fußballverband. So sichern sie ihren Clubs Steuervorteile und schützen Spieler mitunter vor der Strafverfolgung, wenn diese unerlaubt Alkohol trinken oder die Fastenzeit unterbrechen. Der in Teheran geborene Bundestagsabgeordnete der Grünen, Omid Nuripur, beobachtet den iranischen Fußball seit seiner Kindheit.
Im Iran ist die Stimmung im Stadion grundsätzlich angespannt.
Es gibt ja diesen Spruch, Fußball ist eine Religion.
ist wahrscheinlich an ganz vielen Orten richtig. Im Iran ist es der falscheste von allen. Weil in einer Gesellschaft, in der Religion wirklich den gesamten Alltag dominieren soll, ist der Fußball die ultimative Ausflucht davor.
Die Islamische Revolution 1979 hatte auch für die Freizeitkultur gravierende Folgen. Kinos, Bars und Theater wurden geschlossen. Von einem Verbot des inzwischen beliebten Fußballs sahen die Kleriker ab. Es dauerte bis zur Wahl des reformorientierten Präsidenten Mohammed Khatami im Jahr 1997, ehe der Einfluss des Fußballs wirklich deutlich wurde. In dieser Aufbruchsphase qualifizierte sich das iranische Nationalteam zum zweiten Mal für eine Weltmeisterschaft. Filmemacher Ayat Najafi war damals Student in Teheran.
Wir haben gedacht, dass die zweite Revolution kam. Konnte man sehen, welche Energie in Iran war. Die Menschen wollten explodieren. Man benutzte jede Chance, das zu zeigen. Ich habe selber von der ersten Mal die Frauen tanzen auf der Straße gesehen. Erst einmal die Frauen ohne Kopftuch auf der Straße gesehen und keiner konnte das kontrollieren, waren Millionen auf der Straße gewesen.
Die wachsende Studentenbewegung fühlte sich auch von der Fußballstimmung ermutigt. Erst recht, als die iranische Auswahl 1998 in Lyon gegen die USA ihren ersten Sieg bei einer WM feierte. Das gemeinsame Foto beider Teams wurde als Annäherung zwischen den Erzfeinden gedeutet, doch im Iran konnte man die Übertragung nicht durchgängig sehen. Immer wieder sei das Bild zensiert worden, berichtet der Fan Reza.
Damals haben wir uns gewundert, wieso immer wieder nicht voll gezeigt wird. Und nachher hat sich herauskristallisiert, dass viele Oppositionelle dann im Stadion waren. Die kamen mit den Bildern von Rajavi. Rajavi ist der Oppositionelle, der Führer von Mujahedin, sehr unbeliebt bei der iranischen Regierung.
Was in der Öffentlichkeit damals unterging, am Tag des umjubelten Sieges setzte das konservativ geprägte iranische Parlament Innenminister Abdullah Nouri ab, die wohl fortschrittlichste Stimme der Regierung Khatami. Die Regionsführer ließen auch die Proteste im Iran brutal niederschlagen. Wie politisch der Fußball war, ließ sich auch vor etwa 10 Jahren beobachten. Millionen protestierten gegen Manipulationen bei der Wiederwahl des Fundamentalisten Mahmoud Ahmadinejad zum Präsidenten 2009. Auch einige Nationalspieler trugen beim WM-Qualifikationsspiel in Südkorea das grüne Armband der Protestbewegung. Der Bundestagsabgeordnete Omid Nuripur erinnert sich.
Es war unglaublich bewegend. Das war für die Leute eine riesige Ermutigung. Die Tatsache, dass sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr machten und alle wussten, was in der Pause wohl passiert ist, auch das war natürlich ein Großaufreger und hat natürlich die Leute weiter auf die Straße getrieben.
Der Fußball verdeutlicht das Ringen zwischen Reformern, Moderaten und Hardlinern im Iran. Aber auch die Probleme für die Wirtschaft durch die Sanktionen der USA. Omid Nuripur.
Die amerikanischen Sanktionen lassen dem Regime immer eine Restgröße an Bewegungsfreiheit, weil es ja klar ist, dass die Misserfolge der Nationalmannschaft was mit dem Ami zu tun haben und nicht mit dem Missmanagement des Verbandes, der omnipräsent ist. Wenn der hochbeliebte Ex-Nationaltrainer Queiroz am Ende geht, weil er sagt, die können mich nicht mehr bezahlen und alle wissen, das liegt an der Währungskrise des Landes und daran, dass man Transaktionen nicht mehr gescheit tätigen kann, nicht einmal als nationaler Fußballverband, dann wissen alle, dass das was mit den Sanktionen zu tun hat.
Droht nun nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani in Bagdad ein neuer Golfkrieg? Spannungen zwischen Irak und Iran gibt es seit Jahrzehnten. Deutlich wird das auch im Fußball. Das WM-Qualifikationsspiel zwischen beiden Ländern im vergangenen November wurde aus dem irakischen Basra nach Amman verlegt. Auch in der jordanischen Hauptstadt gab es Proteste. Für und gegen den Iran.
Ronny Blaschke darüber, wie der Iran mit Sport Politik macht. Dazu passen auch folgende Meldungen. Die einzige olympische Medaillengewinnerin des Irans ist aus dem Land geflohen. Die Taekwondo-Kämpferin Kimia Alizadeh teilt in einem scharfzüngigen Brief mit, dass sie geflüchtet sei und bezeichnete sich als eine, Zitat, der Millionen unterdrückten Frauen im Iran. Nicht mehr nach Hause zurückkehren wird auch Shohreh Bayat, die Chefschiedsrichterin der Schach-WM, die gerade in China ausgetragen wird, hatte dort für einen Eklat gesorgt, indem sie ihr Kopftuch abgenommen hatte und seitdem aus der Heimat bedroht wird. 8:02, Zeit für den Wintersport hier im Deutschlandfunk. Wir beginnen mit dem Skispringen und zwar im japanischen Sapporo. Dort sind nämlich aktuell die Skispringerinnen unterwegs, aus deutscher Sicht heute aber ohne vordere Platzierung. Peter Senger.
Sapporo war dieses Jahr keine Reise wert. Nach einem 7. Platz am Vortag verpassten die deutschen Skispringerinnen beim 2. Wettbewerb in Japan den Sprung unter die besten 10. Erfolgreichste war noch die Olympia-2. Katharina Althaus auf Platz 12, direkt vor Luisa Görlich und Juliane Seifert. Den Sieg sicherte sich die Österreicherin Eva Pinkelnick vor der im Gesamtweltcup führenden norwegischen Olympiasiegerin Maren Lundby. Ihr blieb immerhin die Freude über den neuen Schanzenrekord von 139,5 Metern.
Bei den Männern ist Karl Geiger nur wenige Tage nach der Vierschanzentournee weiter in Topform. In Predazzo gewann er beide Springen, erst gestern und dann auch heute wieder. Matthias Merget berichtet.
Nach dem ersten Durchgang noch Zweiter, aber dann drehte Geiger auf. 103,5 Meter, gute Haltungsnoten, eine Telemark-Landung und fertig war der zweite Sieg an diesem Wochenende.
Richtig geil heute, also die Sprünge waren nochmal richtig fein und macht Spaß, also das ist genial.
Stefan Kraft aus Österreich wurde Zweiter vor dem Tourneesieger David Kubacki aus Polen. Als zweitbester Deutscher landete Stefan Laie auf Rang 13, Pius Paschke wurde 18. Im Gesamtweltcup führt Geiger nun vor dem Österreicher Kraft und dem Japaner Kobayashi.
Es ist selten, dass im Weltcup-Zirkus eine 90-Meter-Schanze benutzt wird. In Predazzo muss es aus Gründen der Schanzenpräparierung sein. Vor dieser Sendung habe ich darüber mit dem Olympiasieger von 1980 auf dieser 90-Meter-Schanze gesprochen. Er ist heute ZDF-Experte Toni Innauer aus Österreich. Ich wollte von ihm wissen, wie groß die Umstellung für die Springer ist von der Groß- auf die Normalschanze.
Die ist relativ groß, vor allem aus dem Wettkampfzyklus heraus, weil man durchgehend bis auf die Weltmeisterschaften eigentlich nur noch 120 Meter Schanzen springt. Ja. Jetzt. Im Sommer ist es eher, dass man immer wieder zurückgeht zum Training auf die 90 Meter Schanze, aber im Winter ist es ein bisschen Umstellung.
Wenn Sie sagen aus dem Wettkampf raus, am Freitag war die Qualifikation in Predazzo, nur 3 Tage vorher war noch das Springen bei der Vierschanzentournee in Bischofshofen. Viel näher dran geht ja gar nicht mehr.
Ja, ist komplett knapp. Es war auch nicht vorgesehen, sondern man musste ja aufgrund von einer Lawine, die auf der Großschanze in Predazzo abgegangen ist, musste man den Wechsel vollziehen auf die Normalschanze.
Was braucht man denn auf der Normalschanze? Muss man da besonders stark abspringen oder was ist da gefordert?
Im Prinzip ist es dasselbe, was man auf der großen Schanze oder auch auf der Flugschanze braucht, nur mit anderen Gewichtungen. In erster Linie geht es darum, weil die Luftkräfte einfach kleiner sind, weil die Anlaufgeschwindigkeit geringer ist, die Schanzenanlage auch kleiner, dann hat man weniger an Luft zur Verfügung und muss schauen, dass man diese Feinheiten eben findet, sofort nach dem Abschwung. Im Prinzip geht es trotzdem auf der normalen Schanze oder auch noch kleineren darum, irgendwie ins Gleiten zu kommen. Nur die verfügbaren Kräfte, die man hat, wo Ski, Körper und so weiter angreifen, sind einfach, vor allem wenn man vorher dauernd auf Großen gesprungen ist, sind die verschwindend klein und man findet sie sehr schwer.
Sie sind ja selbst Olympiasieger auf der 90-Meter-Schanze. Die heißt ja Normalschanze, aber normal ist es schon lange nicht mehr. Sie haben ja auch schon gesagt, kaum wird noch drauf gesprungen. Sollte man das wieder häufiger machen?
Ich bin eigentlich schon, nicht nur weil ich da große Wettbewerbe gewonnen habe, bin ich Fan von der Normalschanze, weil sie sehr, sehr deutlich zeigt, was Athleten technisch können, ihre Fehler auch eindeutig aufzeigt. Man kann auf der großen Schanze mit den stärkeren Windkräften viel besser schwindeln und sich irgendwo drüber helfen. Da geht es eigentlich mehr darum, auf der großen Schanze und auf der Flugschanze sich von den Windkräften nicht überlisten zu lassen, weil sie sehr stark sind, sich nicht erdrücken zu lassen. Auf der Normalschanze eher darum, sie zu finden und trotzdem ein System zu finden, mit dem man gleiten kann. Und das ist etwas sehr Schwieriges, das dann aber quasi als Basis auch auf allen Schanzen sehr gut funktioniert.
Das heißt, es ist eher Skispringen Reinform?
Für mich ist es pures Skispringen, ja. Man kann sich schon ein bisschen drüber helfen. Ganz mächtige Abspringer, glaubt man, haben einen gewissen Vorteil, wenn sie es aber dann nicht schaffen. Momentan schafft Karl Geiger optimal. Er hat eine riesige Höhe am Schanzentisch und dann noch ins Fliegen zu kommen. Das ist natürlich die Idealvariante auf der Normalschanze. Sonst sieht man das sehr oft. Ähnliche Springer, die beim Skifliegen gut sind, wie ein Kraft, wie auch Eisenbichler früher, wie Kamil Stoch, auch auf der Normalschanze sehr gut zurechtkommen, weil sie einfach gute Techniker sind.
Die Fans wollen natürlich vor allem auch weite Sprünge sehen und das Spektakel erleben, was ja Skispringen zweifelsohne ist. Aber gerade auf der Normalschanze sind die Wettbewerbe ja sehr oft sehr spannend und sehr eng. Wie verläuft da die Abwägung zwischen dem Spektakel und diesen spannenden Wettbewerben?
Ja, das wäre ja schon ein Spektakel. Ne? Ich bin auch überzeugt, wenn man bei der Normalschanze andere Weiten einblenden würde, die Fans würden es kaum merken, nur die Experten, dass es da 90 statt 120 Meter geht. Mit Zeitlupen und so weiter kann man da sehr viel machen, aber man möchte einfach
ein bisschen schneller zu Ende, oder?
Ja, ist schneller zu Ende, aber ich glaube nicht, dass der Fan wirklich von der Qualität des Bildes einen großen Unterschied merkt, wenn man das in Zeitlupe auch dehnt. Aber grundsätzlich ist der Wettkampf deshalb spannend, weil die Weiten wenig auseinander liegen und auch die Haltungsnoten natürlich besonders ins Spiel kommen dadurch und gerade eine gute Landung und optimale Luftfahrt von der Ästhetik her große Rolle spielt, auch in der Endabrechnung.
Sagt Olympiasieger und Fernsehexperte Toni Innauer zum Springen auf der Normalschanze in Predazzo. Dort im Val di Fiemme haben die nordischen Kombinierer heute ihren Teamsprint ausgetragen. Norwegen holte sich den Sieg vor dem Team Deutschland 1 mit Fabian Riesle und Vinzenz Geiger, was Bundestrainer Hermann Weinbuch zufriedenstellte.
Ich bin natürlich zufrieden mit dem zweiten Platz. Speziell im Springen waren wir eigentlich relativ nah dran, da war ich zufrieden. Im Laufen waren sie heute ein bisschen müde. Wir hätten uns ein bisschen mehr ausgerechnet, dass wir spannender machen können. Aber ja, wir haben vorher zwei richtig schwere Rennen gehabt, von daher kann das mal passieren.
Am Elbufer in Dresden finden seit einigen Jahren Langlauf-Sprint-Wettbewerbe statt. Nach dem Einzelsprint gestern auch bei den Langläufern heute die Teamsprints. Andreas Hönig meldet sich aus Dresden.
Sie waren zufrieden im Ziel, Anne Winkler und Sophie Krehl. Als Team Deutschland 1 lagen sie im Teamsprint-Finale zur Halbzeit noch auf Platz 4, fielen im weiteren Verlauf dann aber doch noch zurück. Platz 8 am Ende, 8 bar für das sächsisch-bayerische Duo. Siegreich auf den Dresdner Elbwiesen war die Gewinnerin des Einzelsprints von gestern, Lynn Swahn, mit ihrer schwedischen Partnerin Maja Dahlqvist vor der Schweiz und Team Schweden 2. Ein Doppelsieger sah auch die Männerkonkurrenz. Der Franzose Lucas Chanavard war gestern schon der Schnellste und gewann auch heute das Teamfinale mit Partner Renaud Jai. Auf den Plätzen folgten Schweden und Russland. Sprintstar Federico Pellegrino verlässt Dresden also mit leeren Händen. Deutsche Athleten waren wie schon im Einzel im Finale nicht dabei.
In der deutschen Eishockeyliga hat Tabellenführer München überraschend 0:2 bei Schlusslicht Schwenningen verloren. Außerdem folgende Ergebnisse: Köln unterliegt Berlin 3:4 nach Verlängerung, Ingolstadt gewinnt 3:2 gegen Düsseldorf und Bremerhaven bezwingt Augsburg 4:2. In Sport am Sonntag widmen wir uns jetzt einem Problem, das immer drängender wird. Es gibt immer weniger Schwimmbäder in Deutschland und immer mehr Nichtschwimmer. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG hatte deshalb eine Petition in den Bundestag eingebracht. Am kommenden Mittwoch wird im Sportausschuss des Bundestags über die Bäderinfrastruktur gesprochen. Eingeladen sind Sachverständige von Sportorganisationen, von Sportstättenbetreibern und eben auch die DLRG. Über den Stand der Diskussion berichtet Jessica Sturmberg.
In einem inszenierten, düsteren Video beschreibt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG die Lage. In dunkel gefärbten Farben sind traurige Kinder, Familien, Senioren, Sportler in Badekleidung zu sehen, die durch ein verlassenes Schwimmbad streifen. Ein Querschnitt aller Menschen, die gern ins Schwimmbad gehen, nur dass die Becken leer und vermodert sind, Startblöcke und Springturm verfallen. Dazu eine Statistik, demnach alle 4 Tage ein Schwimmbad für immer schließe. Rettet die Bäder, warnt die DLRG inzwischen schon seit Jahren und weist auf die stetig steigende Zahl von Nichtschwimmern hin. DLRG-Präsident Achim Haag beklagt,
dass am Ende der Grundschule 3 von 5 Kindern keine sicheren Schwimmer sind.
Also nicht mindestens die Schwimmfähigkeit haben, die dem Freischwimmer- oder Bronzeabzeichen entsprechen. Das Seepferdchen dokumentiert noch keine ausreichende Schwimmfähigkeit.
Die Gründe dafür sind unter anderem die sich verschlechternden Rahmenbedingungen für die Schwimmausbildung. Die Zahl der schließenden oder von akuter Schließung bedrohten Bäder nimmt zu und das ist für uns alarmierend. Nur jede 4. Grundschule hat überhaupt Zugang zu einem Bad,
mahnte DLRG-Präsident Achim Haag im Dezember im Petitionsausschuss des Bundestages und legte 120.000 Unterschriften zusammen mit der Petition vor und formulierte den Anspruch:
Wir fordern einen goldenen Plan.
So wie es ihn schon mal in den 60er Jahren gab, als von der öffentlichen Hand damals Milliarden in die Errichtung neuer Sportstätten flossen. Trotz guter Konjunkturlage mussten viele Kommunen in den vergangenen Jahren Bäder schließen. Besonders die Städte und Gemeinden, die keine Quersubventionierungen, etwa durch Erträge der örtlichen Versorgungsunternehmen, vornehmen können, seien betroffen, beobachtet Marc Riemann, Vorstandsmitglied der Internationalen Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen.
Es gibt sehr viele kleine Kommunen in Deutschland, die haben die Möglichkeit nicht und die betreiben die Bäder eben selbst. Und das sind meistens auch die, die wirklich die Probleme haben, mittlerweile Bäder, die in die Jahre gekommen sind, weiterhin instand zu halten und zu finanzieren.
Seine Vereinigung ist eine Organisation, die Wissen um Sportstätten bündelt. Riemann ist als Manager der Kölnbäder spezialisiert auf dem Gebiet der Schwimmbäder. Ein Fehler, der oft gemacht werde, sei die Instandhaltungskosten zu unterschätzen.
Wenn man den gesamten Lebenszyklus eines Bades betrachtet von 50 Jahren, sind die Erstellungskosten gerade mal ein Viertel. 75% sind eben die Unterhaltskosten und die Betriebskosten eines Bades. Und letztendlich geht es ja darum, ein Bad ist ein Sonderbau, bauphysikalisch sehr, sehr kompliziert, durch Luftfeuchtigkeit, durch Wasser natürlich im Becken, was sich den Weg natürlich auch in den Beton hineinbringt. Und das macht die Sache eben so irre kompliziert.
Und teuer. Auch Riemann unterstützt den Gedanken eines neuen goldenen Plans. Doch müsse dieser anders sein als in den 60er Jahren, als Bäder errichtet wurden, deren langfristige Instandhaltung aber oft nicht ausreichend mitgeplant oder in klammen Jahren zu sehr vernachlässigt wurde. Jetzt brauche es Nachhaltigkeit und dauerhafte Finanzierung. Vor einem weiteren Fehler warnt DLRG-Sprecher Achim Wiese, sich nicht, wie nach der Wiedervereinigung in den 90er Jahren häufig geschehen, auf Spaßbäder zu fokussieren.
Denn in den meisten Spaßbädern, die geschaffen wurden und gebaut wurden, ist eine Schwimmausbildung nicht möglich. Sondern Spaßbäder, wie das Wort schon sagt, ist der pure Spaß. Und der kann natürlich nur dann betrieben werden, wenn ich auch sicher schwimmen kann. Nur dieses sichere Schwimmen dort zu lernen und auch zu lehren, ist eben tatsächlich nicht möglich.
Damit ein Bad sowohl als Ausbildungsstätte wie auch als Kultur- und Begegnungsstätte dienen kann, brauche es idealerweise eine Mischung aus allen Elementen.
Sondern man soll auch diesen Erlebnisraum Wasser durchaus erleben und auch den Spaß darin erleben. Und es gibt gute Beispiele in Deutschland, dass eben alles unter einen Hut zu kriegen ist.
Zwar sind Schwimmbäder eine freiwillige kommunale Leistung, doch wie wichtig sie auch für den Sport und das soziale Leben vor Ort sind, sieht auch die Bundespolitik. Die Vorsitzende des Bundestagssportausschusses Dagmar Freitag von der SPD hält es für notwendig, angesichts der Entwicklung etwas zu unternehmen. Zusammen mit Sachverständigen soll es im Sportausschuss darum gehen, wie das Thema am besten angegangen werden kann. 7 verschiedene Organisationen sind dazu eingeladen. Dass der Bund Mittel dazugeben wird, da ist Dagmar Freitag nach einem Gespräch mit Innen- und Sportminister Horst Seehofer optimistisch.
Er hat sich jedenfalls öffentlich sehr positiv zu einem bundesweiten Sportstättenförderprogramm geäußert. Und jetzt müssen wir sehen, ob das für den Haushalt 2021 mehrheitsfähig und darstellbar ist. Aber dieser Diskussion möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht vorgreifen.
Dagmar Freitag im Beitrag von Jessica Sturmberg. Die Expertenanhörung findet dann am Mittwoch im Bundestagssportausschuss statt. Wir werden hier im Deutschlandfunk berichten. Wir kommen nochmal zurück zum Wintersport. Linus Strasser zeigte heute beim Slalom in Adelboden einen starken zweiten Lauf und verbesserte sich noch von Rang 23 auf Rang 6. Nachher sagte er in der ARD:
Da merke ich einfach, dass mir das Training fehlt. Ich tue mir einfach schwer, dass ich zwischen 100% und 80%, das ist dann gleich zu wenig oder zu viel, da ich da noch richtig dosiere. Aber von daher bin ich mega happy jetzt mit dem zweiten Durchgang.
Es gewann Daniel Jule aus der Schweiz. In der alpinen Kombination der Frauen gewann Federica Brignone aus Italien. Jessinger Hilzinger wurde als beste Deutsche 18. Zum Abschluss des Biathlon-Weltcup-Wochenendes im thüringischen Oberhof haben heute Massenstartrennen stattgefunden. Die Sieger Martin Foucault aus Frankreich und Kaisa Mäkäräinen aus Finnland. Kurz nach den Rennen habe ich ARD-Reporter Thomas Kunze gefragt, ob das die Rückkehr der altbekannten großen Namen ist.
Würde ich nicht sagen. Und das gleich aus mehreren Gründen. Was die Frauen betrifft, hat Kaisa Mäkäräinen mit ihren 37 Jahren, man könnte ja meinen, sie gehört irgendwie zu den Erfinderinnen vom Biathlon-Sport an sich, die ehemalige Gesamtweltcup-Siegerin, sie hat einfach mit ihrer Erfahrung heute glänzen können. Es war fast irregulär, was da am Schießstand passiert ist. Es war so windig, so böig, dass es Topathletinnen gab, die 9-mal in die Strafrunde mussten, das bei 20 Schüssen. Also da weiß man dann schon, was da abgegangen ist am Schießstand. Kaisa Mäkäräinen hat das Risiko sehr, sehr dosiert, hat das kontrolliert gemacht und deswegen ihren ersten Saisonsieg geholt. Bei Martin Foucault müssen wir auch ganz ehrlich sagen, der war ja nie wirklich schlecht. Es gab nur einen, der noch mal deutlich besser war. Das war Johannes Thingnes-Bø, der Gesamtweltcup-Führende. Und der ist hier nicht vor Ort, genauso wie nächste Woche in Ruhpolding, weil seine Frau in Norwegen ein Kind erwartet. Da will er sie unterstützen, er ist hier nicht mit dabei. Deswegen hat Martin Foucault hier sowohl im Sprint als auch in diesem Massenstartrennen gewinnen können. Aber der war ja wirklich nie wirklich weg vom Fenster.
Die Deutschen heute, Arne Pfeiffer bei den Männern auf Rang 2 und Denis Hermann als bester Deutscher auf Rang 5 bei den Frauen. Insgesamt läuft dieses Weltcup-Wochenende in Oberhof von den Ergebnissen her deutlich besser als der Beginn der Saison.
Punkt und Ausrufezeichen, und da freuen sich auch alle im Team drüber, weil das natürlich wirklich gut tut bei dieser viel beachteten Wintersportart. Es gab hier 6 Rennen, insgesamt 4 Podestplätze, das kann sich durchaus sehen lassen. Arne Pfeiffer mit seiner Erfahrung und seiner wiedergewonnenen Stärke, er war ja nochmal leicht erkältet über die Feiertage, hat schon gestern in der Staffel gezeigt, dass er richtig was drauf hat. Bei den Männern würde ich mir sowieso nicht so die ganz großen Sorgen machen, das ist ein sehr ausgeglichenes Team. Für die Frauen total wichtig, dass Denis Hermann gleich im Sprint aufs Podium gegangen ist, damit er auch mal ein bisschen Ruhe einkehrt und ein bisschen Selbstvertrauen zurückkommt. Also die Tage hier in Oberhof, wenn sie auch kompliziert waren von den Bedingungen her, die haben sich gelohnt.
Da müssen wir noch drüber reden. Es gab ja viel Wirbel darum, dass zu wenig Schnee war in Oberhof, dass er auch mit LKWs gebracht werden musste. Hat der Weltcup in Oberhof für die Zukunft ein größeres Problem?
Ja, so wie jeder Weltcup in Mitteleuropa, was den Wintersport betrifft. Ich denke da auch an die alpinen Skifahrer beispielsweise, wenn die in Zagreb einen Berg runterfahren und ringsherum alles grün ist. Das ist ein großes Thema, das wird im Wintersport definitiv erhalten bleiben. Beim Deutschen Skiverband gibt es ein paar Arbeitsgruppen, die sich versuchen darum zu kümmern, hier in Oberhof war es tatsächlich sehr, sehr knapp, die Wettkämpfe über das Wochenende überhaupt durchführen zu können. Man hatte Glück, dass es nochmal fror in der Nacht von Freitag auf Samstag 2023 wird es hier die WM geben. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, wenn diese Sportarten weiterhin so betrieben werden sollen, dass es diese Klimadebatte weiterhin geben wird und vielleicht auch geben muss. Kunstschnee, Schneetransporte, das wird die Zukunft sein. Es sei denn, man switcht die Sportart in den Sommer, macht das Ganze auf Skirollern. Ich denke, das hätte auch seinen Reiz.
Soweit Thomas Kunze vom Biathlon in Oberhof. In einer tiefen Krise befindet sich seit einigen Jahren der deutsche Eisschnelllaufsport. Das war auch bei der Mehrkampf-Europameisterschaft in Heerenveen zu merken, von der sich Holger Gerska meldet.
Die Blamage einer Europameisterschaft ganz ohne Top-10-Platzierungen zu beenden, blieb den deutschen Eisschnellläufern dann doch erspart. Im letzten Wettbewerb, dem Massenstartrennen, schafften Michelle Uhrig und Claudia Pechstein mit den Rängen 7 und 8 die besten deutschen Platzierungen des Wochenendes. Bei den Männern belegte Frithjof Petzold den 11. Platz. Claudia Pechstein hatte sich mit Rückenschmerzen durch die Tage von Heerenveen gequält. Ansonsten nutzte in Abwesenheit der WM-Hoffnungen Patrick Beckert und Nico Ihle nur einer die Gunst der Stunde. Der frühere Inlineskater Stefan Emele, der erst seit einem halben Jahr ernsthaft auf dem Eis trainiert, verbesserte gleich auf 3 Strecken seine Bestzeiten und deutete vor allem über 1000 Meter mit Platz 12 sein enormes Potenzial an.
Wir kommen noch zum Rodeln. Bei ihrem Heimweltcup in Altenberg hat Julia Taubitz heute ihren 3. Weltcup gewonnen vor der Gesamtweltcup-Führenden Tatjana Ivanova aus Russland.
Viel besser geht's nicht. Die Bahn, wo du das Rodeln wirklich gelernt hast und auch Familie, Freunde, die alle da sind, das ist schon nochmal ein besonderes Highlight. Insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden.
Im abschließenden Teamwettbewerb wurde das deutsche Team Zweiter. Und beim Bob-Weltcup in La Plagne hat Olympiasieger Francesco Friedrich nach dem Zweierbob auch den Viererwettbewerb für sich entschieden. Bei den Skeletonis auf der gleichen Bahn gewann Alexander Tretjakow aus Russland, Axel Jung wurde Fünfter und bei den Frauen landete Jacqueline Lölling auf Rang 3 beim Sieg der Russin Jelena Nikitina. Es war die große Chance auf die erste Olympiateilnahme seit Athen 2004 für die deutschen Volleyballerinnen. Doch heute im Finale des Qualifikationsturniers wurde daraus nichts. Tobias Blank berichtet.
Es hat nicht geklappt mit dem Olympiaticket für die deutschen Volleyballerinnen. Nach zuvor 4 Siegen in 4 Spielen unterlag die deutsche Mannschaft im Endspiel des Qualifikationsturniers mit 0:3 gegen die Türkei. Vor knapp 5000 stimmgewaltigen, zumeist türkischen Zuschauern in Apeldoorn begann die deutsche Mannschaft nervös und zeigte ungewohnte Schwächen in der Annahme. So gingen die ersten beiden Sätze klar an die Türkinnen. Im dritten Durchgang bäumte sich die DVV-Auswahl noch einmal auf, scheiterte aber immer wieder an der nervenstärkeren und besseren Mannschaft aus der Türkei, die sich verdient mit 3:0 durchsetzte. Am Ende bleibt ein starker Eindruck der deutschen Volleyballerinnen bei diesem Turnier. Aber wie schon zuvor die Männer, verpassen auch die deutschen Frauen erneut die Olympiateilnahme.
Und darüber kann ich jetzt sprechen mit Christian Dünnes. Er ist der Sportdirektor des Deutschen Volleyballverbands. Guten Abend, Herr Dünnes.
Guten Abend.
Die Niederlage ist jetzt noch nicht mal eine Stunde alt im Finale. Wie groß ist die Enttäuschung?
Die Enttäuschung über die Finalniederlage ist schon groß, aber der Stolz über die Leistung, die wir hier in der ganzen Woche in Apeldoorn gezeigt haben, ist um ein Vielfaches größer. Wir sind in mehreren Spielen aus meiner Sicht über uns hinausgewachsen. Im ersten Gruppenspiel gegen die Türkei, gegen unseren Finalgegner, 3:1 gewonnen, gestern 3:0 in Holland, gegen Holland gewonnen, Weltranglisten Vierter bei Olympia 2016 und ein Vielfaches an Erfahrung von unserer Mannschaft. Das sind Spiele gewesen, die mich unglaublich stolz machen auf die Mannschaft. Heute hat leider dann der letzte Schritt gefehlt. Da hätten unsere Frauen sich richtig belohnen können, aber dafür war dann die Türkei heute dann doch zu stark.
Sie haben schon gesagt, in der Vorrunde, direkt zum Auftakt des Turniers, gab es einen Sieg gegen die Türkei. Was war heute anders?
Es kommt oft vor in Turnieren, im Beachvolleyball, im Volleyball, aber auch in anderen Sportarten, dass man in der Gruppenphase noch gegen ein Team gewinnt. So nicht, dass die Türkei das abgeschenkt hat. Das war das erste Gruppenspiel und da ging es um eine Menge. Die Türkei wäre fast auch in der Gruppe gescheitert. Und dann das zweite Spiel, dass sie das Blatt entwendet. Ja. Wir haben einzelne Spielerinnen am Dienstag im ersten Spiel richtig gut im Griff gehabt und da heute dann kein Mittel gehabt. Vielleicht hat die Türkei aus ihrer Niederlage gelernt, sich taktisch anders eingestellt auf uns. Vielleicht waren sie aber auch nach den knappen 3:2 Siegen gegen Belgien und gegen Polen in den letzten 2 Tagen einfach mehr im Kampfmodus, als wir das waren. Zwar hatten wir auch harte Spiele, aber haben sie dann noch am Ende jeweils 3-0 gewonnen. Und heute war es ein großer Kampf und den Kampf hat dann einfach das türkische Team besser angenommen. Angetrieben von, ich würde mal schätzen, 4.000 türkischen Fans in Holland. Wir konnten da von der Fangemeinde her leider nicht gegenhalten. Das macht dann zwar auf dem Niveau auch keinen Riesenunterschied, trotzdem blickt da auch der Sportdirektor neidisch auf andere Länder wie Polen, die Türkei, die da ihre Fangemeinde, egal ob im eigenen Land oder im Ausland, dann besser mobilisieren können als wir.
Bei den Männern am Freitag gab es den Heimvorteil in Berlin gegen Frankreich, aber auch das Finale ging dann am Ende verloren. Wie fällt jetzt Ihre Bilanz nach diesem insgesamt ja dann doch vom Ergebnis her bitteren Wochenende aus?
Auch da haben wir vielleicht das bessere Turnier gespielt als Frankreich, die auch nah am Ausscheiden waren in der Gruppenphase. Auch Frankreich hat am Ende, an dem einen Tag, in den 1,5 Stunden, die bessere Leistung gezeigt und dann verdient gewonnen. Mit beiden Leistungen vom spielerischen Niveau her, vom rein sportlichen Niveau her, bin ich super zufrieden. Und da können wir als Volleyball-Deutschland, als Deutschland insgesamt, stolz auf diese beiden Teams sein. Ich denke, wir haben unser Land da gut vertreten.
Das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass Sie stolz sind auf die Leistungen der Mannschaften. Die Frauen sind jetzt seit 16 Jahren nicht mehr bei Olympia gewesen. Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass das in der Zukunft nochmal anders wird?
Genau, das wollte ich noch sagen, dass natürlich am Ende dann die beiden Nichtqualifikationen bleiben. Ja, das ist das, was auf dem Papier steht. Uns macht Hoffnung, gerade bei den Frauen, dass wir von der Altersstruktur her durchaus in der Lage sind, da nochmal 4 Jahre mit 80-90% des Teams so zusammenzuspielen. Sind alles Frauen in einem sehr guten Alter für Volleyball und die eigentlich noch besser werden statt schlechter. Hinzu kommt, dass von unten noch einige Spielerinnen hochkommen, das bei Männern genauso. Und deswegen, wir brauchen uns um die Qualität keine Sorgen zu machen. Eine Sache, die hinzukommt, ist noch, dass der Weltverband plant, die Weltrangliste zu ändern und auch die Zugangskriterien, Qualifikationen für Weltmeisterschaften und für Olympia zu ändern. Ich erwarte, dass wir 2024 deutlich mehr als 4 europäische Mannschaften sehen werden. Frankreich bei den Männern ist durchaus eine Hausnummer, die sich qualifizieren können. Aber auch bei den Frauen gehe ich davon aus, dass sich mindestens 5 Europäer qualifizieren werden. Europa ist extrem schwer, sich zu qualifizieren. Da muss die EBVB rangehen, der Weltverband, weil ansonsten das olympische Turnier am Ende nicht das Beste der Welt, das Höchste, was man im Volleyball erreichen kann, sondern nur das Schwerste, um sich zu qualifizieren, zumindest für europäische Teams. Und Europameisterschaften scheinen dann da doch höherwertig zu sein als ein olympisches Turnier. Und das darf nicht sein.
Sagt der Sportdirektor des Deutschen Volleyballverbands Christian Dünnes. Danke für dieses Gespräch so kurz nach dem Finale heute im Qualifikationsturnier.
Gerne.
Und wir kommen noch zum Basketball hier in Sport am Sonntag. Das Finale um den deutschen Basketballpokal steht fest. Alba Berlin hat sich heute bei Brose Baskets Bamberg durchgesetzt und ist ins Finale eingezogen. Florian Weber.
Alba Berlin feiert verdient den Einzug ins Finale um den deutschen Basketballpokal. 1,5 Viertel lang hielten die Bamberger mit, dann aber leisteten sich die Hausherren zu viele eigene Fehler und die nutzten die Albatrosse gnadenlos aus. Kurz vor der Halbzeit, Alba mit 9 Punkten vorn und Berlin machte nach der Halbzeitpause stark weiter. Vor allem auf den großen Spielerpositionen waren sie den Franken klar überlegen. Sie gewannen deutlich das Duell um die wichtigen Rebounds. Und so baute Berlin den Vorsprung Punkt um Punkt aus, führte nach dem dritten Viertel bereits mit 27 Punkten Vorsprung. Das Spiel da bereits so gut wie entschieden. Titelverteidiger Bamberg heute kein Stolperstein für Alba Berlin. Die Berliner gewinnen am Ende verdient mit 82-66 und ziehen damit ins Pokalfinale gegen Oldenburg ein.
Oldenburg gewann heute 84-76 in Ulm. Ganz am Ende doch noch zum Fußball, wie angekündigt aber aus satirischer Perspektive. Die 4 besten Mannschaften Spaniens ermitteln ihren Supercup-Sieger, aber nicht vor eigenem Publikum, sondern in Saudi-Arabien. Daran gibt es viel Kritik. Im spanischen Fernsehen wird das Ereignis weitestgehend ignoriert. Jürgen Roth findet in seiner Glosse vor allem Gefallen an den lächelnden Dollars.
Mal ganz was Neues. Ehrlich. Wirklich wahr. Kein Mensch auf unserer leicht verbeulten Erdkugel hätte sich das vorstellen können. Wahnsinn! Wahnsinn! Niemand wäre darauf gekommen, was ein paar ausgesuchte und diesmal unter der Sonne Südeuropas gediehene Fußballfittis im Keinszeichen der seit Anfang des gar zu fortschrittlichen Millenniums allerorten bekrähten Innovation da ausgeheckt hatten. Da fliegt dir voll das Blech weg, Alter. Da guckst du aber. Der spanische Fußballverband RFEF nämlich hatte beschlossen, den Supercup, die Supercopa de España, von 2020 bis 2022 nicht mehr auf dieser stinköden Halbinsel da unten, wo sie in den Straßen noch mit halbierten Orangen bolzen, sondern im an allen Fronten der Kulturentwicklung voranpreschenden Königreich Saudi-Arabien auszutragen, in einem Hort der Glückseligen, wo sich die Menschen, der Kasten- oder Klassenherrschaft seit langem ledig, Tag für Tag den Genüssen der Freiheit und der Sinne hingeben und dem Betrachten des Spiels der Spiele, des schönen Fußballs, schon aus Gründen der Tradition mit Passion und Hingabe frönen. Und so kicken seit Mittwoch Real Madrid, der FC Barcelona, Atletico Madrid und der FC Valencia im King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah in einem aufgeblasenen, deftig nach Fußball-Flatulenz duftenden Final-Four-Turnier um einen der allernichtigsten Vereinstitel der Welt. Wer hätte das gedacht? Was für ein scharfer Move der spanischen Ballallmächtigen. Was für ein Coup in der Geschichte des Fußballs. Auf der Website der ARD Sportschau pappt ein Foto, auf dem ein Scheich und der RFEF-Boss Luis Rubiales um die Wette glücklich dreinblicken. Dollars lächeln dich an, 40 Millionen Scheine flattern pro Jahr hinüber nach Hispanien. Gott, was für eine neue, was für eine geradezu geniale Idee. Mehr Geld, mehr Geld, mehr Märkte. Dummerweise berichtet das Fachmagazin 11 Freunde von einem wahren Superflop, die ARD von einer Farce. Den hyperglamourösen Superduper-Cup zwischen Sanddünen, Ölförderanlagen, Foltergefängnissen und Hinrichtungsstätten will, noch sind die Fans offenbar nicht vollends vernagelt und verloren, niemand sehen. Nicht mal insgesamt 1.500 Karten waren im Vorverkauf weggegangen. Und die spanischen TV-Sender boykottieren den, mit Verlaub, obszönen Dreck, der in einem Staat stattfindet, der Journalisten bestialisch meucheln lässt, der Frauen, die sich den ekelerregenden Mackern entgegenstellen, sexuell misshandelt, in Verliese wirft und zu Tode quält und der nicht bloß den Fußball kauft, den gesinnungslose europäische Schmarotzer verraten, sondern weltweit religiösen Terror finanziert. Die Frage ist im Grunde nur, welches Scheusal vom Kontinent der Aufklärung Europa das größere ist. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, wohlgemerkt ein Sozialist, der Presse diktierte, ich habe keine Meinung, ich bin Basketballer. Oder der qua Katholizismus berufene Spitzenheuchler und Raffsack Luis Rubiales, der die unfassbare Veranstaltung am Golf tatsächlich und wortwörtlich zum Cup der Gleichheit umwidmete, weil jetzt Frauen, die nicht dagegen aufbegehren, von ihren Männern ausgepeitscht zu werden, ins Stadion dürfen und der Fußball somit helfe, das Land zu transformieren. Derweil weilte der FC Bayern München erneut im Trainingslager im lieblichen Katar und Karl-Heinz Rummenigge erzählte, ohne dass seine Omme purpurfarben anlief, die Anwesenheit seines Menschenrechtsklubs diene dem Dialog und der verbessert Dinge. Der spanische Soziologe César Rendueles spricht vom kanaillenkapitalistischen Feuer, das dieser Welt das Verderben bringt. Selten war der Abscheu vor dem Fußballgeschäft größer.
Franz Lake hat die Glosse von Jürgen Roth gesprochen. Frankreich ist bei der Handball-EM überraschend in der Vorrunde ausgeschieden. Und noch ein Ergebnis vom Tennis. Serbien mit Novak Djokovic ist erster Sieger des ATP-Cups nach einem 2:1 gegen Spanien. Novak Djokovic sprach von einem der schönsten Momente seines Lebens. Das auf jeden Fall war der letzte Moment von Sport am Sonntag mit Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.